Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Bin ja auch ein bisschen froh, dass die Sommerpause endlich vorbei ist.
Ja, oder? Also ich habe dich vermisst, Jonas.
Das hier, jetzt muss ich dir in dein Gesicht gucken und glaube ich dir oder glaube ich dir nicht.
Doch, ich habe dich vermisst.
Aber mir ging es wirklich so. Also es war schön, so die Auszeit, aber ich freue mich schon, dich jetzt jede Woche wieder zu sehen.
Ich freue mich jetzt auch hier, dass es wieder endlich losgeht.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit den Cheers Classics, aber ab sofort sind wir wieder da, jede Woche.
Immer Montag.
Ob ihr wollt oder nicht.
Ob ihr wollt oder nicht.
Neue Folgen. Übrigens mit heute einer extrem brauchbaren Folge, Wein und Pasta.
Ja.
Welche Weine passen gut zu den verschiedensten Pasta-Gerichten?
Pasta ist doch auch eigentlich total, also Pasta kann man noch immer machen, das ist doch nicht irgendwie seasonal, oder?
Pasta geht immer.
Pasta geht doch einfach
Pasta,
immer.
Pasta, jetzt gibt's Pasta.
Aber jetzt gibt es hier erstmal einen Vino.
Oh. Der Wein der Woche.
Nämlich einen Pinot Grigio, wie könnte es anders sein, aus Italien. Trocken ausgebaut. Das Näschen riecht schon mal vielversprechend. Was haben wir denn hier? Haben wir ein bisschen Zitronenzeste? Haben wir ein bisschen Weiß? Weißer Pfirsich. Weißer Pfirsich ist gut. Oh, ich bin aber wieder heute on fire nach der Sommerpause. Ein bisschen Cantaloupe-Melone.
Passt gut in den Sommer?
Ja.
Kann man den verschollen? Pinot Grigio?
Ja, klar.
Geht gut, oder?
Ja, wobei ich finde immer, du brauchst ein bisschen Säure auch. Also geht schon, aber verschollen kannst du natürlich, was du willst.
Aber
es gibt in Österreich ja auch den roten Spritzer, wobei man sagt, Menschen, die roten Spritzer trinken, essen noch kleine Kinder. Also...
Das ist böse.
Ja, böse, aber wahr wahrscheinlich. Ein bisschen Mandel hat er auch. Ja, also im Grunde genommen typisch Pinot Grigio. Ich finde, der hat sehr viel Weißer für sich.
Erfrischend.
Genau. Unaufdringlich. Unaufdringlich, aber doch sehr erfrischend. Also hat eine sehr angenehme Säurestruktur. Und den kannst du halt eben solo schlabbern. Ja. Ich bin aber heute auch wieder witzig drauf.
Aber du hast dir gedacht... Du
kannst
hast
du solo schlabbern oder halt eben hier zur Antipasti oder Pasta oder Lachs vom Grill oder so, ja?
Und weil du dir gedacht hast, wir sind wieder da nach der langen Sommerpause, hast du gleich zwei Flaschen mitgebracht, ne?
Ja, Rest
den gibt's, auch in Rot, ne? Pinot Grigio in Rot?
Nee. Der zweite Wein, den wir heute mitgebracht haben, ist der Dornfelder.
Ja.
Ist der Dornfelder, ein Dornfelder.
Ist auch Bio.
Ist auch Bio, ja. Achso, beide kommen übrigens aus dem Jahr 2022. Auch trocken ausgebaut hier. Und der kommt jetzt aus der Balz.
Den hast du ein bisschen gekühlt, passt Balz. Auch.
Ja, Dornfelder.
Zu dieser Jahreszeit. Aber das ist, muss man ein Näschen nehmen. Das ist echt so Kirsche pur, ne?
Ja.
Wow.
Wow. Ja, Kirsche pur. Also hat halt diesen sortentypisch fruchtigen Duft nach Kirschen, wie du richtig sagst. Erdbeeren, vielleicht auch so ein bisschen Veilchen. Und auch hier sehr erfrischender Charakter und gerne mal ausprobieren, dass man solche Rebsorten, also wie Dornfelder, wie Pinot Noir, Frühburgunder, also so leicht strukturierte, aromatische Rebsorten auch mal gekühlt zu trinken oder generell mehr Rotwein gekühlt zu servieren. Und passt natürlich jetzt auch hier perfekt zu Burger, Pizza, Würstchen vom Grill oder auch Solo.
Ja. Ist der Barbecue-Wein.
Ja.
Und jetzt... Carbonara.
E una Coca-Cola. Haben wir gar nicht vor der Aufnahme geübt, gar nicht.
Ne? Nee. E una Coppa del Vino. Denn wir sprechen heute...
Un bicchiere di vino.
Achso, guck mal, ich kann gar kein Italienisch.
Ja, ist nicht so schlimm. Nicht.
Aber wir sprechen über leckere Pasta und ein passendes, leckeres Glas Wein. Oder kann auch eine Flasche sein. Wie findet man die ideale Kombination? Das ist die Frage, die du heute beantwortest. Wir werden uns heute durch verschiedene Pasta-Gerichte probieren und du die passenden Weine empfehlen.
Ja. Sollen wir direkt anfangen?
Ja, wir starten mit Pasta und Meeresfrüchten.
Also, wenn es sich um Pasta mit Meeresfrüchten handelt, also wie zum Beispiel Muscheln, Garnelen oder auch Tintenfisch. Hast du so eine Pasta, die du super gerne magst?
Ja, klar. Ich mache eine Pasta Gamba sehr oft.
Gamba? Oder Vongole?
Nee, Vongole. Also esse ich im Restaurant, aber mache ich nicht selbst. Vongole so mit Muscheln.
Da bin ich immer vorsichtig, ne?
Ich hatte das mal über, weil ich zu viel übergegessen. Ich wollte gerade irgendwie so eine Kombination aussehen. Egal, ich habe über viel zu viel Pasta mit Muscheln gegessen. Auf Sizilien, da haben sie die frisch zubereitet und die war so gut. Die war wirklich fantastisch. Und hat es dann, also weil ich ja nur ganz selten Meeresfrüchte und so esse und dann Aber habe ich das mit so einem Heißhunger gegessen? Mir ging es so schlecht an, weil es viel zu viel war. Aber es ist ja meistens, jeder macht die ja natürlich anders an, wenn man zum Beispiel so eine Pasta mit Muscheln hat. Grundsätzlich würde ich da aber immer empfehlen, so ein bisschen das Salzige in den Wein zu suchen. Einfach damit es das Salzige von Muscheln, Garnelen und Tintenfisch reflektiert. Wenn wir jetzt in Italien bleiben, kann es natürlich ein Chardonnay sein, ein Verdicchio sein, ein Fermentino, ein Soave oder zum Beispiel auch ein Bianco di Costosa. Oder wenn wir zum Beispiel rübergehen nach Frankreich, dann kann das auch sein ein Merlot. Oder wenn wir zum Beispiel rübergehen nach Spanien, dann kann man zum Beispiel auch sehr gut mit einem Fino oder mit einer Manzanilla arbeiten.
Ich mache meine Pasta Gamba ja immer sehr auf so Olivenöl-Basis mit viel Knoblauch, ne, und Petersilie. Nutzt du dann auch den Wein, den du trinkst, für den Sud, also um das Ganze einzukochen?
Also mache ich auch bei Risotto so, ja. Also immer ein bisschen was für mich, ein bisschen was für den Topf, ein bisschen was für den Topf, ein bisschen was für mich, ja. Aber es kommt immer darauf an, mit was für einem Wein man kocht. Also wenn der Wein jetzt wirklich sehr teuer ist, dann muss man das nicht machen, dann tut es auch ein einfacher Wein, meiner Meinung nach. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, mache ich das instinktiv, weil ich finde es auch irgendwie so gesellig, weiß ich nicht. So in der Küche stehen, ein Gläschen Vino trinken mit Freunden oder mit der Familie. Und
super.
Ja, es ist einfach super, super schön. Und weil du gerade von deinen Gambas geredet hast, du machst das auch so mit Petersilie, Knoblauch, Zitrone wahrscheinlich,
ja,
auch so ein bisschen.
Exakt.
Und so mache ich zum Beispiel meine Gambas aber ohne Spaghetti, sondern ich mache das halt einfach nur, die Gambas mache ich einfach nur ein bisschen Petersilie, Olivenöl, Knoblauch.
Und ein bisschen frisches Weißbrot.
Genau, frisches Weißbrot, schön alles auftunken. Und witzigerweise matche ich das zum Beispiel auch immer mit einem Fino oder Manzanilla. Und das gibt es bei uns ganz oft, also das heißt ganz oft, aber wenn ich lustig bin, dann gibt es das als Vorspeise. Und dazu gibt es immer klassischen Fino oder Manzanilla.
Ich mag die lustige Lu. Wir hoffen, dass du oft lustig bist, liebe Lu.
Ja.
Von den Meeresfrüchten zum Fleisch. Wie sieht's aus mit Pasta mit Fleisch?
Pasta mit Fleisch. Also ich war letztes Jahr im Oktober im Piemont und habe da so gutes Ragout gegessen. Also so Pasta al Ragout ist für mich, also Tagliatelle al Ragout oder welche Nudelart man da auch immer nimmt, Hammer. Ich finde, das ist so ein tolles Gericht, da wird einem ganz warm ums Herz. Also ich finde, so ein richtig gut gekochtes Ragout ist der Wahnsinn.
Ich war so lustig, ich habe so großartige Bilder vor Augen, wahrscheinlich auch ein bisschen getrieben von Instagram, wo so die italienischen Pasta-Omas sozusagen die Pasta ja selbst machen, ne, und stundenlang diesen Topf rühren.
Ja.
Auch genau dieses Ragout, ne, wo
ja,
es so ganz hauchzart ist, weil du es einfach stundenlang schmoren lässt.
Ja, und du hast ja einmal das Ragout, also das verstehen die ja ganz oft unter Bolognese halt einfach. Und ich meine aber diese Fleischstücke, die meinst du auch,
ja,
ne?
Ja, klar.
Die du dann so mit der Gabel so auseinander pflücken kannst. Und das mischst du dann mit diesem Bratensaft unter die Pasta. Und das ist der Wahnsinn. Und du hast hier diese kräftige Soße. Und dann verwendest du mitunter vielleicht auch noch Fleischstücke, die in der heutigen Küche vielleicht nicht mehr so oft Verwendung finden, wie Rinderbacke oder Rinderschulter. Mhm. Ne, da hat man viel Gelatine, beziehungsweise dieses Galert, weißt du, was beim Erkalten dann immer so. Und das muss man, finde ich, so ein bisschen durchbrechen, weil es halt sehr kräftig ist. Und deswegen würde ich da immer also auch bei einer Lasagne, zu Rotwein tendieren, die so eine gute Säure- und Tanninstruktur haben, aber keine penetrante, zu Rotwein tendieren, die man auch mal leicht gekühlt servieren kann. Und da fällt mir spontan ein, so ein Dolcetto, ne, um mal im Piemont zu bleiben, ein Barbera mit dieser Frucht, ja, der auch so ein bisschen auf Kuschelkurs geht, dann zu diesen kräftigen Lasagne-Stücken. Oder zum Beispiel auch ein Langherosso ist auch mega. Also das sind so, das macht mir richtig Spaß. Also das finde ich sehr gut.
Dolcetto, der hat doch diesen umgangssprachlichen Namen von kleiner Süßer.
Ja, wobei, witziger, Dolcetto ist überhaupt nicht süß.
Absolut.
Ja. Nee, ja. Es ist einfach ein richtig dröger Vino. Und es ist auch mit einer der zugänglichsten. Man sagt immer so, von Barolo spricht die ganze Welt. Aber Barbera und Dolcetto sind die Weine, die das Volk trinkt. Ne? Ja.
Jetzt meine Chance.
Mhm.
Wie sieht es aus mit Käsesoßen? Also ich frage für einen Freund.
Also so, du meinst so mit viel Butter und Parmesan.
Ja, genau.
Also so wie Cacio e Pepe oder Fettuccine Alfredo oder sowas.
Exakt.
Ja. Also hier braucht man auf jeden Fall ein bisschen Power, weil Parmesan halt einfach auch Power hat viel Salz. Ne? Dann das Fett, das ist keine leichte Kombination. Kräftigkeit vom Käse, Salz, Fett. Dann noch die Butter dabei. Da würde ich auch zu einem Wein tendieren, der einfach auch mit der Kraft des Käses klarkommt.
Weiß oder rot?
Eher weiß. Ich würde eher einen kräftigen Chardonnay zum Beispiel nehmen oder ein Roero Anais, ein Anais, ja, auch aus dem Piemont. Also das ist die weiße Rebsorte da. Da gibt es auch leichtfüßigere Modelle, aber es gibt halt eben auch kräftigere Modelle. Also Anais könnte auch sehr gut passen. Aber Parmesan passt auch sehr gut eigentlich, wenn man nur das Rohprodukt hat, ja eigentlich auch gut zu Rotwein.
Zum Beispiel?
Da tue ich mich so ein bisschen schwer dann noch mit der Butter. Also
eher naja, wenn du die leichter roter.
Parmesan kann ja die gleiche Intensität auch aufweisen, wenn nicht noch mehr wie ein Manchego. Zu Manchego natürlich ist es Manchego ist Schaf und Ziege, glaube ich, nur Schaf.
Je nachdem.
Ja, je nachdem. Und da matcht man ja natürlich traditionellen Rioja zu oder ein Ribera del Duero. Das heißt, man kann sich da schon herleiten, dass auch gegebenenfalls ein kräftiger Rotwein gut zum Parmesan passen könnte. Und wenn wir dann wieder in Italien bleiben, wäre es wahrscheinlich auch ein Sangiovese. Ja, also ein Sangiovese oder ein Nebbiolo. Ja, also Nebbiolo und Sangiovese-basierte Weine könnten auch sehr gut dazu passen.
Kommen wir zur nächsten Pasta. Pasta verdura. Heißt es auf Italienisch auch so? Ja, ne? Verdura, Gemüse.
Ja, ja, das ist Gemüse.
Gemüsepasta.
Also. Ja, Gemüsepasta finde ich besonders, wenn sie sehr frühlingshaft ist. Also zum Beispiel mit frischem Spargel oder, weiß ich nicht, ja, Spargel hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Dann würde ich zu leichten, aromatischen Weißwein greifen, die die Frische und Leichtigkeit des Gemüses unterstreichen. Also das Gemüse nicht platt machen. Dürfen, finde ich, auch nicht zu säurebetont sein, weil in der italienischen Küche ja auch oft mit Gemüse wie nicht nur Spargel, sondern auch Artischocken zum Beispiel gearbeitet wird.
Ja, viele arbeiten übrigens mit den Artischocken dann auch mit einer Tomatensauce. Da bin ich ja gar kein Fan von. Also für
mich, das mag ich auch nicht.
Ich brauche das so puristisch.
Ja,
ne?
Das mag ich
da
auch.
Da brauchst du auch wieder dieses gute Olivenöl, ein bisschen Zitrone und gar nicht so viel mehr.
Und das ist jetzt kein wirklich, was, wozu gehört denn bitte der Pilz? Ist das auch Gemüse? Wozu gehört der Pilz? Ich sag jetzt einfach mal, auch wenn wir Pasta haben mit Pilzen, dann passen halt auch diese leicht aromatischen Weißweine sehr, sehr gut dazu. Und wie gesagt, sollten halt nicht zu säurebetont sein, einfach weil sich der Wein, die Säure des Weins mit den Bitterstoffen von zum Beispiel Spargel oder halt eben auch den Artischocken beißen.
Pilze sind übrigens kein Gemüse.
Sondern, hast du gerade nachgeguckt?
Ja, sie haben, sind was Eigenes. Ne?
Ah, okay.
Sind ja keine Tiere, sind keine Pflanzen, sondern einfach Pilze. Fungi.
Aber das... Stimmt eigentlich, ja klar. Aber Pilze, da könnte zum Beispiel auch wieder so ein leicht gekühlter Sangiovese sehr, sehr gut passen, weil ja der Rotwein auch oft so diese erdigen Komponenten ganz anders reflektieren kann als zum Beispiel ein Weißwein. Ja, ja, und Beispiele hierfür wären zum Beispiel ein Bianco di Custoza, eigentlich wie bei der Pasta mit den Meeresfrüchten, ein Suave, Müller-Thurgau, Silvaner oder zum Beispiel auch ein Weißburgunder, den wir auch zum Beispiel viel in Alto Adige schon so haben.
Pesto. Wie sieht es mit Pesto aus?
Ja, da haben wir ja einmal rotes Pesto, grünes Pesto. Fangen wir mit grünem Pesto an.
Machst du das auch gern selbst?
Nee, ich habe mich auch mal an so Basilikumpesto über Phrasen. Ja.
Aber ich mache das dann schon, dann mache ich so 2-3 Gläser, die gehen in die Kühle rein, schön Olivenöl drauf. Mhm. Hält sich eigentlich ganz gut.
Voll, ja. Also, na, ich habe da irgendwie mal zu viel von gegessen. Ich rieche das sehr gerne und ich mag das auch sehr gerne, aber ich muss da nicht so einen ganzen Teller von haben. Aber wenn es um grünes Pesto aus Basilikum geht, würde ich einen Wein wählen, der die grüne Komponente des Pesto widerspiegelt. Würde auch da wahrscheinlich zu einem Grillo. Grillo ist eine Autochtone aus Sizilien. Weiße Rebsorte, ein Albarino, ein Verdejo oder ein grünen Verdiner wählen.
Albarino
Sauvignon
auch.
Blanc würde auch noch gehen, aber es wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu aggressive. Aber ich glaube, ich würde einfach so ein Grillo mal nehmen. Ein Grillo kann auch ähnlich sein wie ein Sauvignon Blanc. Er kann aber auch so dieses Grapefruitige annehmen und ist ganz cool eigentlich. Ja.
Muss mir merken, Grillo.
Ja, und auch von der Säure immer ganz nice. Also der hat zwar Säure, Grillo, aber es ist sehr angenehm. Was ich wiederum nicht unwichtig finde, weil je nachdem, wie viel Knoblauch du in das Pesto reinknallst. Das war's. Mein Cousin hat während Corona ganz viel Pesto gemacht aus Langeweile. Und der hat kein gesundes Verhältnis zu Knoblauch. Und ich weiß auch, dass ich eine Pasta von ihm gegessen habe mit seinem Pesto. Und ich bin fast gestorben, weil der Junge einfach gefühlt 5 Knollen da reingeballert hat. Und ich
Ich habe auch jemanden in der Familie, der mir das immer vorwirft, dass ich kein Verhältnis mehr zu Knoblauch habe. Ich liebe es. Aber ich weiß, was du meinst. Gerade bei, das stimmt schon, dass man manchmal selbstgemachte grüne Pesto, ich kenne das, überlädt mit Knoblauch.
Und es zieht Muss man auch nach. Und dann noch Salz und so.
Musst du ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, schöne Grüße gehen raus an Florian. Du hast gar kein Verhältnis zu Knoblauch mehr. Du bist nicht mehr normal. Du bist nicht von dieser Welt. Ja.
So, aber jetzt Pesto. Ja. Auf Tomatenbasis. Das ist
Pesto,
ja was ganz anderes.
Ja, ne? Stimmt. Über Tomaten haben wir noch gar nicht gesprochen. Also Tomatensoßen sind ja sehr säurebetont. Da benötigt man auch Weine, die Säure haben. Also Säure und Säure geht immer gut. Aber wir brauchen puffernde Komponenten. Also entweder in der Tomatensoße in Form von Zucker oder halt eben beim Wein in Form von Frucht. Weil die Säure des Weins hebt den Geschmack der Tomatensoße in den Vordergrund und die Säure der Tomatensoße hebt den Geschmack des Weins in den Vordergrund. Also sehr gut eigentlich, aber man braucht, wie gesagt, Puffer, also Frucht oder Zucker. Und das ist ja genauso wie rohe Tomaten mit Wein funktionieren in seltensten Fällen. Aber wenn man dann sich das Beispiel dann nimmt, Ketchup ist ja verarbeitet und dann hast du halt eben auch Zucker drin und dann ist das wieder eine ganz andere Baustelle. Also es ist sehr interessant, was einzelne wenige Komponenten mit einem Geschmacksbild machen, ne? Und ja, da würde ich jetzt auch zu so einem fruchtigen, also so einem Easy Drinking Chianti tendieren, also Sangiovese Basis oder so ein rustikalen Montepulciano, der einfach easy zu trinken ist. Ja, das wäre so mein Vorschlag.
Und wie ich in den Folgen vorher schon mal gesagt hat, dass Lizopin eigentlich der interessanteste Stoff in der Tomate, der wirkt besser. Das ist ein Antioxidant, wenn du die Tomate schmorst oder kochst. Grundsätzlich, glaube ich, bei Tomaten bedeutet es, wenn man Tomaten kocht, kann man die Nährstoffe, die instabil sind, stabilisieren.
Ja, genau.
Das heißt, du kannst die Haltbarkeit verlängern, Wirksamkeit verlängern.
Ja.
Also kann auch bei der Lagerung logischerweise und beim Verzehr später dann von Vorteil sein. Dann lass uns noch mal das Leckerste zusammenfassen. Pasta mit Meeresfrüchten. Mhm. Passt gut zu säurebetonten.
Pasta passt sehr gut.
Salzigen Weißwein.
Ja. Ja.
Pasta, wie zum Beispiel, sag noch mal ein Beispiel.
Bianco di Custoza, Suave, Fermentino. Ja.
Pasta mit Fleisch. mittelkräftige säurebetonte Rotweine.
Ja. Dolcetto, ein Langarosso, nur Sangiovese, nur Nebbiolo, ja, oder ein Barbera auch, ja.
Pasta verdura, also mit Gemüse, sind aromatische Weißweine.
Ja, mit einer verhaltenen Säurestruktur, einfach im Hinblick auf Spargel oder Artischocken.
Beispiel?
Auch sowas wie ein Bianco di Custoza, ein Fermentino, ein Suave, von mir ist auch ein Pinot Grigio, also, ja.
Dann hatten wir die Pasta mit grünem Pesto, wenn selbstgemacht, manchmal ein bisschen Knoblauch überladen. Grundsätzlich grüne Weine, hast du gesagt.
Ja, also die einfach die grünen Komponenten widerspiegeln. Mhm. Zum Beispiel ein Verdejo, ein Albarino, ein Sauvignon Blanc, ein
Albarino, hast du sogar gesagt. Ja. Und Pasta mit Tomate. Also
Pasta mit Tomate.
Tomate, Pesto, hast du gesagt. Weine mit Säure.
Und Frucht. Und oder Frucht. Halt eben die Frucht oder Zucker in der Zubereitung. Ja, da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Aber zu Tomaten oder generell zu säurehaltigen Speisen passen in den seltensten Fällen halt so flache Weine. Mhm. Weil die sich dann einfach unterbuddern lassen. Und das wollen wir ja nicht.
Ach, einen habe ich vergessen. Pasta mit Käsesoße. Also vor allen Dingen so mit Parmesanlastig.
Mhm. Kräftige Weißweine. Ja,
wobei kräftig wir auch gegen gesagt kräftig. Haben.
Bam. Okay. Auf die 12.
Sag mal ein Beispiel für kräftigen Weißwein nochmal.
Ein Chardonnay, ein Anais. Ja.
Anais habe ich neulich auch getrunken.
Ja. Ja.
Chardonnay, dann hast du auch gesagt, eher dann eben die ausgebaute Variante. Ne?
Ja. Oder halt könnte auch ein Rotwein passen. Muss man einfach ausprobieren, was man lieber mag. Ja.
Wenn ihr jetzt nicht loslauft und euch eine leckere Pasta holt. Ne?
Dann wissen wir auch nicht.
Ja,
dann wissen
auch
nicht wir auch nicht, was bei euch los ist, was bei euch verkehrt ist.
Wir haben noch eine Frage aus der Community von Daniel aus Sinsheim. Fragen könnt ihr ganz einfach über Instagram. Könnt ihr quasi eine Message schicken. Ihr könnt auch einfach hier unter die Folge posten, ne, in die Kommis. Oder ihr schickt sie als Mail. cheers@edeka.de ist die E-Mail-Adresse. Die Frage jetzt stammt, wie gesagt, von Daniel.
Die Frage der Woche.
Der fragt, wie unterscheidet sich ein Spätburgunder aus Baden von einem Pinot Noir aus Übersee?
Ich hatte dem Daniel dann nochmal geschrieben. A, gefragt, wo er denn eigentlich herkommt und B, sind wir nochmal so auf seine Fragestellung eingegangen. Und was ihn, was oder was er einfach beobachtet hat, ist, dass Menschen beim Weineinkauf grundsätzlich Spätburgunder aus Deutschland ablehnen, dafür aber Pinot Noir aus Frankreich, Neuseeland oder Australien kaufen.
Sehr spannend.
Obwohl es sich ja um die gleiche Rebsorte handelt. Ne? Und so viel kann man schon mal vorab sagen, dass die sensorischen Eigenschaften zwischen einem Spätburgunder und einem Pinot Noir nicht so groß sind wie zwischen einem Syrah aus der alten Welt, also zum Beispiel von der Rhone, von der Côte d'Iron, im Vergleich zu einem Shiraz aus Australien, der halt oft ein bisschen molliger ist, mehr Alkohol hat, also so wirklich so im Oldschool-Stil produziert wurde. Und also da sind die sensorischen Eigenschaften und generell das viel, viel klarer. Bei Pinot Noir ist es nicht der Fall, dass jetzt ein Mensch, das jetzt beim Einkaufen eher zu einem Spätburgunder aus Frankreich tendiert wird, also zu einem Pinot Noir als aus Deutschland, liegt einfach, glaube ich, so ein bisschen daran, dass halt viele Leute einfach meinen, genau, dass alles, was aus Frankreich kommt, gleich besser ist.
So. Das ist da oben. Entscheidet dann, sich alles im Kopf, ne?
Richtig. Und hinzu kommt halt eben, was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir sensationelle Spätburgunderqualitäten in Deutschland haben. Und was natürlich hinzukommt, ist, dass Spätburgunder generell ja auch nicht die Rebsorte ist, die die kräftigsten und farbintensivsten Weine hervorbringt. Und es, weiß nicht, so in den 70er, 80er Jahren hieß es ja dann auch, Deutschland kann eh kein Rotwein. Spätburgunder ist eh nicht so kräftig und kann eh nichts. Und es hat sich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen in den Köpfen verankert, dass die Deutschen einfach kein Rotwein können. Was, wie gesagt, totaler Quatsch ist, weil wir haben mit, also, wir haben so geniale Spätburgunder in Deutschland, das ist der Wahnsinn, so.
Punkt!
Punkt, so. ich glaube, es liegt halt einfach daran und die Qualität. Wie gesagt, die sensorischen Eigenschaften sind nicht vergleichbar mit Syrah und Shiraz. Also diese Unterschiede sind nicht damit vergleichbar. Die Qualität eines Spätburgunders ist wie bei allen Rebsorten einfach stark abhängig von der Herkunft, der Bewirtschaftung der Anlagen und dem Ausbau des Weins, aber eben auch ganz wichtig bei Spätburgunder vom Klon und dem Alter der Rebstöcke sowie ja vom Know-how der Weingüter. Und wie gesagt, dass das eine gekauft wird und das andere nicht, obwohl das alles die gleiche Rebsorte ist. Also hier auch nochmal für diejenigen, die jetzt nicht mitgekommen sind, Spätburgunder, Blauburgunder, Pinot, Nero und Co. Das ist alles die gleiche Rebsorte, also Pinot Noir. Nur was, warum das eine jetzt gekauft wird und das andere stehen gelassen wird, ja, das spielt sich einfach, glaube ich, in den Köpfen der Leute ab. Ja.
Überwindet euch selbst, überwindet euch.
Chaka. Und was man auch noch abschließend sagen muss, ist, dass Spätburgunder weltweit eigentlich immer eine ähnliche Identität aufweist. Also hatte ich ja gerade schon gesagt. Und das liegt halt einfach auch daran, dass fast alle Winzer und Winzerinnen der Welt einfach die großen Burgunder aus Frankreich kopieren wollen. Man schmeckt mit Sicherheit die Herkunft und irgendwie so auch ein bisschen das Klima, aber im Grunde genommen, ich kann ja so viele Spätburgunder-Produzenten und Produzentinnen aus Deutschland nennen, die alle, wo man echt denkt, okay, das kann jetzt auch einfach ein Basiswein aus dem Burgund sein, weißt du so? Also das ist, die reden zwar immer alle von Terroirs, sorry, wenn ich jetzt hier mal auf die Füße trete, aber im Grunde genommen wollen sie auch alle so ein bisschen diesen Spätburgunder-Stil kopieren, weltweit, das ist überall so, ja.
Steht auf für Spätburgunder aus Deutschland, oder? Lieber Daniel, ne? Ja, ich finde schon, das muss man doch auch mal sagen. Man muss doch mal sagen, Spätburgunder aus Deutschland, das passt.
Das ist super. Gibt's richtig geniales Zeug.
Ich habe ja irgendwann aufgehört, nee, andersrum.
Und gute Burgunder aus Frankreich kann eh kein Mensch mehr bezahlen. Also von
siehste. So, Daniel, Frage beantwortet. Ja.
Sehr ausführlich.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns einfach Shownotes, entweder über Instagram oder ihr schreibt eine Mail, cheers@edeka.de. Und Lou und ich, wir freuen uns tierisch nicht nur über eure Post, sondern auch über die Weiterempfehlung, denn wir wünschen uns, dass die Cheers-Community wächst und wächst und wächst und wächst. Ja? Und weißt du was?
Nee.
Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Cheers.
Immer wieder montags.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.